Auf der Bühne muss man bar bezahlen, sagt man immer wieder im Theater. Und das gilt natürlich für jede andere Bühne auch. Übersetzt heißt das, die Bühne ist kein Ort für oberflächlichen Firlefanz, für Maskerade, für Tarnen und Täuschen. Die Bühne ist ein Ort für Wesentliches. Nicht Verstellung ist die Aufgabe des Schauspielers. So hat das mein Godfather, der große Theaterfantast Max Reinhardt, einmal so schön gesagt, sondern Enthüllung. Nicht Verstellung, sondern Enthüllung. Nicht so tun, als ob, sondern echt sein, wahrhaftig sein. Und ich finde, für die Rednerbühne und ganz grundsätzlich für alle Menschen, die mit Reden, Vorträgen, Präsentationen eine Bühne betreten, sollte das genauso gelten. Nicht Verstellung, sondern Enthüllung ist unsere Aufgabe da vorne auf unserer Bühne. Wahrhaftigkeit ist kein moralisches Kriterium. Natürlich hat Wahrhaftigkeit auch mit unserer inneren Haltung zu tun, hauptsächlich aber mit der Art und Weise, wie wir unsere Bühne betreten und wie wir uns auf ihr verhalten und wie wir tun, was wir tun. In diesem Podcast geht es immer um unsere Wirkung auf der Bühne und darum, wie wir sie steigern können. Wenn wir mit unserem Auftritt Wirkung erzeugen wollen, macht es nur begrenzt Sinn, an der Oberfläche herumzukratzen. Für einen wirklich wirkungsstarken Auftritt muss man tiefer ansetzen. Und das tun wir in dieser Episode. Denn es gibt kaum etwas Wirkungsstärkeres auf der Bühne als ein Mensch, der wahrhaftig ist. Auf der Bühne muss man eben bar bezahlen. Und die Währung, mit der es auf der Bühne zu bezahlen gilt, ist Wahrhaftigkeit. In dieser Episode machen wir uns auf die Suche nach unserem persönlichen, unverstellten und wahrhaftigen Auftritt. Schön, dass Sie zuhören und mit dabei sind. Ich wirke, also bin ich. Der Podcast für mehr Wirkung und Präsenz. Von und mit Martin Schwander. Der Sie nach einer langen Podcastpause mit neuen Episoden begrüßt. Herzlich willkommen zurück. Vielleicht kennen Sie diesen Podcast ja schon. Vielleicht sind Sie heute auch zum ersten Mal mit dabei. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Sie mir Ihre Aufmerksamkeit schenken und damit ja auch Interesse signalisieren für wesentlichere, bedeutungsvollere Momente auf der Bühne. Denn darum geht es hier in diesem Podcast. Und ich vermute mal, Sie hören zu, weil Sie, wie ich, gute Reden lieben, weil Sie selbst welche halten möchten und vielleicht neugierig sind, wie Sie Ihre Themen noch wirkungsvoller, noch persönlicher, ja, noch wahrhaftiger kommunizieren können. Und vielleicht hören Sie auch zu, weil Sie, genauso wie ich, dieses oberflächliche, floskelhafte Blabla satt haben, das man auch immer wieder, leider gar nicht so selten, auf diversen Vortragsbühnen zu sehen und zu hören bekommt und weil Sie dem etwas Bedeutungsvolleres entgegensetzen möchten. Ich komme vom Theater und auch wenn ich heute nur noch sehr, sehr selten und sehr ausgesucht Theater spiele, so ist und bleibt das Theater und die Bühne doch meine emotionale und auch meine professionelle Homebase. Deshalb werden Sie auch einige Beispiele aus der Theaterwelt hören. Was ich bin, was ich kann und was ich weiß, habe ich zu großen Teilen vom Theater gelernt und von meiner langen, intensiven, ganz praktischen Beschäftigung damit. Und natürlich auch von meinen Übertragungen von diesen jahrtausendalten, erprobten, sehr praktischen Theaterprinzipien und Techniken auf andere berufliche Bühnen. Das funktioniert nämlich hervorragend. Denn mal ganz abgesehen von dem künstlerischen Anspruch, dem man auf diversen Businessbühnen natürlich nicht oder weniger begegnet, ist vieles sehr ähnlich. Irgendjemand löst sich aus der Menge und tritt nach vorne und damit auf eine Bühne und irgendjemand schaut zu. Und schon entsteht dieses faszinierende kommunikative Verhältnis, dieses knisternde Ping-Pong-Spiel, diese magische Beziehung zwischen denen da vorne, die heraustreten und die sich und ihre Anliegen sichtbar machen, und denen da unten, die mehr oder weniger neugierig zuschauen und deren Interesse und Aufmerksamkeit gewonnen werden soll. Und in diesem Spiel kann man einiges sehr, sehr richtig machen und einiges aber auch sehr falsch. Schließlich ist das auch ein Handwerk, ein Bühnenhandwerk. Und das lässt sich, wie jedes andere Handwerk auch, lernen und trainieren. Das Gefühl von Wahrhaftigkeit auf der Bühne ist immer etwas, das uns fasziniert und ist immer etwas, das unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Heute coache ich Menschen, die auf ihren beruflichen Bühnen überzeugen möchten. Und ich begleite sie bei der Gestaltung ihrer Auftritte. Das fängt bei der Konzeption einer Rede an, geht über die Entwicklung einer spannenden Dramaturgie und einer persönlichen Storyline, über die Inszenierung ihres Auftritts, welche Form erzählt denn am besten und am stimmigsten, was ich transportieren will, und es geht hin bis zur eigenen Performance auf der Bühne vor Publikum. Meist sind das Menschen, die Reden halten. Und gerade dieses Format Rede mag ich besonders gerne, weil das per se schon mal ein sehr theatrales ist. Und immer wieder in meiner Arbeit bestätigt sich, Menschen, die sehr präsent sind, die sich zeigen und das ohne in einen befremdlichen Psycho-Exhibitionismus auszuarten, das sieht man ja auch immer wieder, dazu komme ich später noch, Menschen, die ihr Thema spannend, freud- und lustvoll und eben wahrhaftig kommunizieren, haben immer eine starke Anziehungskraft auf der Bühne und ein hohes Maß an Wirkung. Wer auf die Bühne geht, muss ein Erlebnis schaffen. Das hat mein lieber alter Lehrer, der große Pantomime- und Körperspracheprofi Sami Molcho, immer gepredigt. Wer auf die Bühne geht, muss Freude an der Kommunikation mit Menschen haben. Und wer auf die Bühne geht, muss etwas zu erzählen haben. Mit oder ohne Worte. Er oder sie muss Relevanz mitbringen. Und das Erleben von Relevanz hat auch mit Wahrhaftigkeit zu tun. Mit dem Gefühl von Echtheit, Authentizität, mit etwas Purem, Ungeschminkten, mit Enthüllung eben, um das große Wort Max Reinhardts hier noch einmal aufzugreifen. Immer wieder begegnen mir auch Menschen, deren Hauptmotiv für die Bühne nicht ein bestimmtes Thema, sondern sie selbst sind. Und bis zu einem gewissen Grad ist das ja auch verständlich. Der Wunsch nach gesehen werden, nach wahrgenommen werden, der Wunsch nach Bedeutung, nach persönlicher Relevanz, dieser Wunsch steckt in jedem von uns und ist ja auch in Ordnung. Es ist schön, mit dem, was einen ausmacht und wer man als Mensch ist, gesehen zu werden. Wir alle wollen von Bedeutung sein und eben relevant. Nur irgendein relevantes Thema sollte es dann doch schon auch geben. Die Bühne ist vielleicht nicht der beste Ort, um das, was man vielleicht zu wenig bekommen hat an Aufmerksamkeit, zu kompensieren. Zumindest nicht vordergründig. Auf der Bühne sollte es doch um mehr gehen als um einen selbst. Auf der Bühne sollte man etwas Wesentliches, etwas Kostbares liefern. Etwas, das andere Menschen bereichert, ihren Horizont erweitert, gute Gefühle bringt oder wertvolle neue Perspektiven und Gedanken eröffnet. Oder auch konkrete Lösungsansätze für konkrete Probleme bietet. Auf der Bühne ist man zwar als Persönlichkeit gefordert, sollte aber mit seiner Persönlichkeit nicht den Blick auf das Thema verstellen, sondern im Gegenteil freigeben. Ich sage das nochmal, weil mir das so wichtig scheint. Auf der Bühne sollte man mit seiner Persönlichkeit nicht den Blick auf das Thema verstellen. Vielmehr ist man selbst das Medium, der Bote oder, wenn Sie es etwas pathetischer wollen, der Hohepriester einer Sache oder die Hohepriesterin. Oder, ganz brutal gesagt, das Mittel zum Zweck. Die Killerfrage, die ich mit meinen Kunden immer bespreche und die ich auch mir selber sehr klar beantworten muss, wenn ich auf die Bühne gehe, ist die: Wozu mache ich das? Wozu gehe ich denn auf die Bühne? Und was berechtigt mich, auf die Bühne zu gehen und mich anderen Menschen zuzumuten und ihre Lebenszeit in Anspruch zu nehmen? Auf der Bühne sind wir selbst das Medium, wir sind die Regisseure und die Diener unseres Themas. Wir schaffen einen Erlebnisraum, in dem dann etwas Wesentliches passieren kann. Natürlich kann man das alles auch anders sehen und die Bühne viel profaner und aus viel alltäglicheren Motiven betreten. Auch das ist völlig in Ordnung, ich will das gar nicht bewerten. Und auch dafür gibt es ein Publikum. Mich interessiert es nur nicht. Und solche Leute kommen dann auch nicht zu mir. Was mich interessiert, wenn Menschen es schaffen, einen Raum zu verwandeln und mit Bedeutung zu füllen und Atmosphäre zu gestalten. Gerade in unserem Zeitalter der Reizüberflutung sollte man das alleine schon aus eigenem Interesse tun. Denn bedeutet das da vorne nichts, warum sollten die da unten dann zuhören und uns statt ihren Smartphones ihre Aufmerksamkeit schenken? Für mich ist die Bühne, und das werden Sie schon bemerkt haben, vor allem wenn Sie diesem Podcast schon länger folgen, für mich ist die Bühne kein profaner, sondern ein wesentlicher Raum, in dem eben Wesentliches verhandelt werden soll. Das hat erstmal nichts mit Esoterik oder mit einer übertriebenen Heiligkeit zu tun, sondern mit einer Grundhaltung diesem Raum Bühne gegenüber. Lassen wir den Raum nicht etwas Besonderes sein, wie soll dann etwas Besonderes in ihm passieren? Bevor man also eine Bühne betritt, und das gilt für die Theater- oder Konzertbühne genauso wie für die Vortrags- oder Präsentationsbühne, bevor man eine Bühne betritt, macht es Sinn, sich die ganz grundsätzliche Frage zu stellen, habe ich da vorne überhaupt etwas Wesentliches zu bieten? Und darüber lohnt es sich immer wieder mal nachzudenken und da ganz genau hinzuspüren. Habe ich da vorne etwas Wesentliches zu bieten? Oft habe ich Menschen erlebt, die meiner Wahrnehmung nach recht wenig Substanzielles auf die Bühne mitbringen und die auf diese Frage trotzdem und voll Überzeugung ganz schnell und sehr laut Ja rufen. Natürlich habe ich etwas Wesentliches zu bieten. Und oft performen die dann auch gut. Es bleibt dann halt meistens mehr an der Oberfläche. Und ich habe immer wieder andere Menschen erlebt. Meist sind das sehr sensible, sehr feinfühlige, tiefsinnige Personen, die unglaubliche Kompetenzen, unglaubliche Geschichten und sehr, sehr Wesentliches zu vermitteln haben und die auf diese Frage wiederum sehr zweifelnd und grübelnd reagieren und gar nicht richtig sehen könnten, was sie alles an Expertise und Erfahrungsschatz mitbringen und wie wertvoll sie damit für andere wären, wenn sie denn würden. Es sind also zwei Dinge entscheidend. Und dazu möchte ich Konstantin Sergejewitsch Stanislavski zitieren, den großen russischen Theatermacher, Schauspieler, Regisseur, vor allem aber Theaterreformer und Entwickler einer Schauspielmethode, die bahnbrechend war und die bis heute ihre Gültigkeit hat. Stanislavski sagt, es gibt keine echte Kunst ohne Wahrhaftigkeit und Glauben. Es gibt keine echte Kunst ohne Wahrhaftigkeit und Glauben. Neben Wahrhaftigkeit, um die es in dieser Episode geht, spielt also auch der Glauben eine wesentliche Rolle. Um wahrhaftig auf der Bühne zu handeln, muss man also auch ganz naiv an das glauben, was man tut. Und auch das möchte ich gerne auf Vortragsrednerinnen und Vortragsredner ausweiten. Auch auf der Vortragsbühne ist, neben der Wahrhaftigkeit der eigenen Performance, der Glaube an das eigene Thema, die eigene Expertise, die eigene Ausstrahlung und der Glaube an die Bedeutsamkeit, das alles auf die Bühne zu bringen und mit anderen Menschen zu teilen, wirkungsentscheidend. Ich erzähle in diesem Podcast immer wieder vom Theater, vom Schauspielerberuf, und ich bringe immer wieder Beispiele und Analogien aus dieser Welt. Und das mache ich natürlich zum einen, weil ich diese Welt sehr gut kenne und in ihr zu Hause bin. In erster Linie aber mache ich es, weil die Theaterbühne nochmal viel konzentrierter das von einem fordert, was auch auf anderen beruflichen Bühnen gefordert wird. Und weil Schauspielerinnen und Schauspieler im Gegensatz zu Rednerinnen und Rednern oder Menschen, die vor anderen präsentieren, eine wirklich intensive, solide, meist vierjährige Bühnenausbildung durchlaufen. Und daraus lassen sich viele Dinge ableiten, die für ihren Businessauftritt sehr kostbar sind. Für jede Situation, in der sie sich aus der Menge lösen und nach vorne gehen, an diesen besonderen Ort, den wir Bühnen nennen können, und der uns und das, was wir sagen und tun, so ausstellt und sichtbar macht. Und obendrein freue ich mich, dass auch einige Theatermenschen diesem Podcast folgen, die auf der Bühne zu Hause sind und die mit einer völligen Ernsthaftigkeit und Selbstverständlichkeit kontinuierlich an ihrer Ausdruckskraft und an ihren Bühnenskills arbeiten.
Für Theatermenschen ist das Thema Wahrhaftigkeit auf der Bühne nichts Neues. Und die, die ihren Beruf ernsthaft ausüben, haben da sehr feine Antennen dafür entwickelt. Bis zu meinem Schauspielstudium am Max-Reinhardt-Seminar habe ich wenig darüber nachgedacht, was wahrhaftig ist und was nicht. In meinem Studium wurde Wahrhaftigkeit allerdings zu einem Kriterium, dem wir Studierende gerecht werden wollten. Vor allem in unserem Ensembleunterricht, in dem wir ein ganzes Jahr lang intensiv in der Stanislavski-Methode unterrichtet wurden, ging es ständig darum. Zwischen so tun als ob und wahrhaftig handeln ist nun mal ein Riesenunterschied. Wenn wir damals ins Theater gegangen sind, haben wir allwissende Schauspielstudierende die Schauspieler auf der Bühne gnadenlos kategorisiert. In solche, die nur spielen, und das mehr oder weniger begabt, und solche, die wahrhaftig sind. Natürlich spielen alle Schauspieler. Das Wort spielen steckt ja schon in der Berufsbezeichnung. Solange man das aber merkt, dass da jemand nur spielt, also so tut, als ob, stimmt irgendwas nicht. Ist es unglaubhaft und eben nicht wahrhaftig. Ein Schauspieler, den man spielen sieht, macht seinen Job nicht richtig. Wenn er seinen Job jedoch richtig macht, dann vergesse ich als Zuschauer, dass er spielt. Dann vergesse ich sogar, dass die dargestellte Figur und die Geschichte nicht real, nicht echt sind. Denn sie sind ja echt und real in diesem Moment für mich. Und manchmal vergesse ich dann sogar, dass ich im Theater oder im Kino sitze. Das ist für mich vorbildhaftes Theater und vorbildhafte Schauspielkunst. Allerdings ist das auch eine Frage der eigenen Grundhaltung. Es gibt auch im Theater Schauspielerinnen und Schauspieler, die genau das ablehnen, die immer selbst als die, die es gerade tun und herstellen, sichtbar bleiben wollen und die ganz und gar nicht möchten, dass man sie als Schauspieler vergisst und nur noch die Figur auf der Bühne sieht. Und auch das hat seine Berechtigung und sein Publikum. Es ist, wenn Sie so wollen, eine Stilfrage. Seit Ewigkeiten wurde im Theater darüber gestritten, ob der Schauspieler auf der Bühne über seine Existenz hinwegtäuschen und sich damit auf eine Weise unsichtbar machen darf, oder ob es im Gegenteil seine Aufgabe ist, die ihm bewusst zu halten und damit als Schauspieler, als der, der es tut, immer sichtbar zu bleiben. Und selbstverständlich ist sich jede Schauspielerin und jeder Schauspieler immer seiner realen Existenz bewusst, sonst wäre das auf der Bühne ja auch keine Kunst mehr, sondern Wahnsinn. Und obendrein gefährlich, denn dann würde der Schauspieler, der Othello spielt, Desdemona und damit eben auch die Schauspielerin, die Desdemona spielt, wirklich erwürgen. Und das wäre in jedem Fall ungünstig. Der Prozess des Schauspielens ist also immer leicht schizophren. Man braucht eine Art Doppelbewusstsein. Sich einerseits seiner Rolle so intensiv, glaubhaft und wahrhaftig hinzugeben, und gleichzeitig immer voll die Kontrolle über alles zu behalten. Und das am besten so, dass die Zuschauer das nicht merken. Und auf Dinge zu achten, die die Figur ohne Schauspieler nie tun würde. Nämlich zum Beispiel darauf zu achten, dass man im richtigen Licht steht und eben nicht im Dunkeln. Dass man verständlich spricht und dass man als Othello Desdemona eben nicht wirklich zu Tode wirkt, sondern das so glaubhaft und wahrhaftig wie möglich mit seiner ganzen Handwerkskunst simuliert. Für uns als Vortragsredner gilt das ebenso. Es gibt immer eine Infrastruktur, die wir auf der Bühne beachten und auch kontrollieren müssen und die wir im besten Fall, so gut es geht, für unsere Zuschauer unsichtbar halten. Das Gestalten und Bedienen dieser Infrastruktur, also zum Beispiel der Umgang mit Technik, die ganze Inszenierung, ja sogar auch die Struktur meines Vortrags, das geht das Publikum gar nichts an. Es kommt ja niemand, um die tolle Technik zu bewundern oder unsere raffinierten PowerPoint-Folien oder die tolle Struktur unseres Vortrags. Unser Publikum interessiert das auch nicht. Die wollen das jeweilige Thema erleben. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass, so wie unser Publikum anfängt, auf die Technik zu achten oder darauf, wie schön jemand spricht zum Beispiel, dass dann etwas grundlegend falsch läuft. Vor einiger Zeit habe ich einmal eine Hologrammpräsentation gesehen, ein 3D-Vortrag. Ein Redner stand im komplett abgedunkelten Saal hinter einem dünnen Stoff, so ein beinahe unsichtbare Gasestoff und auf den wurden dann bewegte 3D-Projektionen projiziert. Und mit denen hat dieser Redner dann interagiert. Es war faszinierend zu sehen. An den Inhalt kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich hatte nur Augen für die Technik. Den Redner fand ich in diesem Setting fast überflüssig. Den hätte man dann auch noch einspielen können. Ich bin überzeugt davon, dass man auch mit solchen Medien sehr toll präsentieren kann. Und ich kenne Kollegen, die einen enormen Aufwand betreiben, das zu tun und die damit sehr erfolgreich sind und ihrem Publikum ein einzigartiges Erlebnis schaffen. Die Gefahr, dass sich die Technik aber in den Vordergrund spielt und damit den Blick auf das Thema verstellt und eben nicht freigibt und verstärkt, diese Gefahr ist aber recht hoch. Je mehr Technik zum Einsatz kommt, würde ich mal behaupten, desto gefährlicher wird es und desto genauer muss dann alles geprobt werden, damit eben das nicht passiert und die infrastrukturelle Ebene das Thema trägt, zugunsten des Themas aber unsichtbar bleibt. In einem guten Theater merkt man die Technik nur, wenn sie eine Panne hat, wenn die Drehbühne sich plötzlich nicht mehr weiter dreht oder wenn das Licht ausfällt. Gute Technik funktioniert immer für die Zuschauer unsichtbar. Sie unterstützt den Vorgang auf der Bühne optimal, ohne auf sich selbst aufmerksam zu machen. Und das Gleiche gilt auch für den Aufbau unserer Rede, für unsere Struktur und letztlich für uns als Persönlichkeiten auf der Bühne ebenso. Wie sehr gelingt es uns, unser Thema optimal wirken zu lassen, ohne dabei dauernd auf uns selbst aufmerksam zu machen? Wie sehr gelingt es uns, zugunsten unseres Themas, uns auch mal ein Stück weit unsichtbar zu machen? Oder stehen wir uns da mit unserer Eitelkeit im Weg? Und wie sehr steht unsere Eitelkeit Wahrhaftigkeit auf der Bühne im Weg? Nur um das richtig einzuordnen. Selbstverständlich sind wir als Persönlichkeiten auf der Bühne interessant und wichtig. Solange es aber nur um sie geht, also um unsere Persönlichkeiten, und das Thema, und manchmal habe ich den Verdacht, zum Vorwand wird, nur um sich selbst in der eigenen Großartigkeit im Scheinwerferlicht vor dem Publikum zu suhlen, wird es problematisch. Aber wie gesagt, das ist mein Zugang und mein Verständnis und auch das ist eine Stilfrage. Da können Sie ja selbst mit sich ins Gericht gehen oder eben auch nicht. Das schönste Feedback in meiner schauspielerischen Laufbahn habe ich mal bekommen, nachdem ich mit einer intensiven Hauptrolle auf der Bühne war. Es gab dann eine Premierenfeier und da hat mich ein von mir sehr geschätzter Kollege gefragt, ob und wie ich denn irgendwie bei dieser Produktion mitgewirkt habe. Denn er wusste das nicht, im Regieteam oder sonst wo. Und ich habe ihn dann aufgeklärt und habe ihm gesagt, dass ich gerade diese eine Hauptrolle gespielt habe. Und da war er völlig perplex und erstaunt, denn hat mich gerade in den 2 Stunden auf der Bühne nicht erkannt. Das war für mich und mein Ideal von Schauspielkunst damals ein Triumph. Mit der eigenen Persönlichkeit und der gewählten Form den Blick auf die Rolle, auf die Geschichte oder beim Vortrag auf das eigene Thema nicht zu verstellen, sondern das sogar in den Vordergrund zu rücken, das hat für mich eben auch mit Wahrhaftigkeit zu tun. Und das kennen Sie bestimmt auch von anderen beruflichen Rollen jenseits der Theaterbühne. Jemand tut so, als ob er oder sie irgendeine Ministerin, ein superschlauer Keynote-Speaker, eine souveräne Führungskraft oder irgendein besonderer Experte wäre. Wir wollen nicht Leuten zuschauen, die so tun, als ob. Wir wollen Menschen folgen, die sind. Und das zu 100%. Obwohl sie natürlich ihre Rollen bewusst gestalten. Aber wir wollen sie nicht gestalten sehen. Wir wollen sie in ihrer Rolle und mit ihrem Thema sehen. Und genau genommen geht es uns als Zuschauer meist gar nicht um die jeweiligen Personen. Uns geht es vielmehr um das, was sie uns vermitteln, um das Erlebnis, um die Erfahrung, die sie für uns gestalten und die im Idealfall wertvoll für uns ist. Wenn Sie dieses Thema Noch mehr interessiert Authentizität und berufliche Rollengestaltung. Ich habe vor einiger Zeit eine eigene Episode dazu aufgenommen. Und zwar ist das die Episode Nummer 9. Wenn Sie möchten, hören Sie da auch gerne rein, aber natürlich erst, nachdem Sie diese Episode fertig angehört haben. Aber das ist ja wohl klar. Wahrhaftigkeit. Ich mag dieses Wort. Ich habe aber zugegebenerweise auch einen leichten Hang zum Pathos. Wahrhaftigkeit ist ein großes Wort. Etwas heilig vielleicht kommt es daher. Vielleicht klingt es für manche sogar so, als würde Wahrhaftigkeit Spaß und Leichtigkeit ausschließen. Muss denn für einen wahrhaftigen Auftritt alles todernst und heilig sein? Selbstverständlich nicht. Man kann auch zutiefst wahrhaftig herumblödeln und flache Witze machen. Wahrhaftigkeit bedeutet vielmehr, im Einklang zu sein mit sich selbst, mit seiner Rolle, seinem Anliegen und seinem Handeln auf der Bühne. Es bedeutet, präsent zu sein, authentisch zu sein, A zu sagen und A auszustrahlen und nicht B oder C. Wahrhaftig sein heißt kongruent sein. Das, was man sagt und tut, auf allen anderen Kommunikationskanälen auch zu sagen und eben auszustrahlen. Ich erzähle Ihnen noch ein bisschen was über die Stanislavski-Methode. Und auch wenn Sie höchstwahrscheinlich keine Schauspielerin, kein Schauspieler sind oder werden wollen, bin ich sicher, Sie können davon ein paar wertvolle Gedanken für Ihre beruflichen Auftritte mitnehmen. Aus der Stanislavski-Methode hat sich später übrigens Lee Strasbergs berühmte Method entwickelt, Actor Studio in New York, das sogenannte Method Acting. Eine Methode, in der viele der großen Hollywood-Stars und unzählige Schauspielerinnen und Schauspieler weltweit trainiert und ausgebildet wurden. Und da geht es ganz zentral, wie bei Stanislavski, in erster Linie um das Erleben der Rolle. Das wahrhaftige Erleben der Rolle. Es geht um die Echtheit des Empfindens und Erlebens. Anstatt bestimmten Emotionen hinterher zu jagen, das sieht man auch heute auf Bühne noch regelmäßig, Schauspieler, aber auch Speaker, vor allem Unerfahrene, wollen oft viel mehr Gefühle wiedergeben, als sie in sich haben. Anstatt das zu tun, fokussiert man sich auf das ganz konkrete Erleben der Rolle. Man fokussiert sich auf die konkrete Situation, auf wahrhaftiges und begründetes Handeln im Sinne der Figur. Das setzt natürlich eine sorgfältige Rollen- und Stückanalyse voraus und auch das Wissen um die tiefen psychologischen Motivationen einer Figur, um den emotionalen Motor, der sie antreibt. Was will ich als diese Figur in dieser Szene jetzt? Was will ich? Das ist die zentrale Frage überhaupt. Mit dieser Frage hat uns im Unterricht unser Ensemble-Professor und Stanislavski-Experte Atak Grigorian bis zur absoluten Klarheit gequält. Was willst du? Was will deine Figur ganz grundsätzlich? Und was will sie jetzt ganz konkret in dieser Szene? Und wozu will sie das? In meiner heutigen Arbeit jenseits des Theaters, nämlich Menschen auf ihren Bühnen zu mehr Wirkung zu verhelfen, hilft mir das, was ich damals gelernt und viele Jahre auf der Theaterbühne und auch beim Ausbilden von Schauspielern angewendet habe, enorm. Auch ich stelle diese Frage meinen Kunden regelmäßig. Was willst du damit? Dient das, was du da sagst oder tust, wirklich dazu, dein Thema optimal zu kommunizieren und das zu erreichen, was du willst? Oder tut es das nicht? Ist diese persönliche Geschichte, die du da erzählst, diese PowerPoint-Folie, dieses Objekt, dieser Gag, diese Aktion, ist das zwingend notwendig? Oder ist das vielleicht eine nette Idee, die bei genauerem Hinsehen überflüssig oder zumindest nicht zielführend ist? Es ist erstaunlich, was man alles mit dieser Killerfrage, ist das zwingend notwendig, aussortieren kann. Und auch mit der Frage nach dem Wozu. Und es ist erstaunlich, wie stark und prägnant das, was dann übrig bleibt, wird. Und wie kraftvoll. Eben deshalb, weil es dann glasklar und scharf auf ein Ziel ausgerichtet ist. Musik. Vielleicht kennen Sie die Methode mit den 5 Warum-Fragen. Diese einfache Methode hat der Gründer von Toyota, Sakichi Toyoda, schon in den 30er Jahren entwickelt. Seine Idee war es, mit 5 aufeinanderfolgenden Warum-Fragen die Ursache eines Problems zu finden. Die liegt ja oft ganz woanders, als man es im ersten Blick vermutet. Man identifiziert ein Problem und fragt dann, warum es dazu gekommen ist. Und darauf bekommt man eine Antwort. Und statt bei dieser Antwort zu bleiben und es dabei zu belassen, fragt man auch da, warum es dazu gekommen ist. Und die Antwort darauf hinterfragt man wieder mit einem Warum. Warum ist das passiert? Und die Antwort darauf wieder. In den meisten Fällen hat man so nach etwa 5 Warum-Fragen die Ursache des Problems gefunden und kann dann mit der Lösung an der Wurzel des Problems ansetzen, anstatt nur oberflächliche Symptome zu behandeln. Ich habe diese Übung etwas abgewandelt und die mache ich dann manchmal mit meinen Kunden und auch mit mir selbst. Und zwar immer dann, wenn ich das Gefühl habe, es herrscht zu viel Unklarheit über das eigene Vorhaben auf der Bühne. Über Ziel und Ausrichtung eines Vortrags zum Beispiel. Und es gibt keinen klaren Fokus, keine klare Motivation. Statt 5-mal warum zu fragen, frage ich allerdings 5-mal wozu. Manchmal frage ich das auch öfters. Wozu ist für mich in diesem Fall die bessere Frage. Die Frage warum eignet sich gut dazu, Begründungen und Ursachen für etwas zu finden, das in der Vergangenheit liegt. Die Frage wozu zielt dagegen mehr nach vorne. Sie fragt nach dem Zweck unseres Handelns, nach unserem Anliegen und vor allem nach unserer Motivation. Wozu machen wir, was wir machen? Was wollen wir denn damit erreichen? Und das mehrmalige Fragen nach dem Wozu zwingt uns dann, konkret zu werden. Probieren Sie das mal aus, wenn Sie Lust haben. Wozu machen Sie denn, was Sie machen? Eines noch. Ist Wahrhaftigkeit gleich Wahrheit? Nicht unbedingt. Wahrheit ist vielleicht ein Stückchen messbarer. Etwas ist wahr oder es ist unwahr. Wahrheit bezieht sich mehr auf Sachverhalte. Wahrheit ist die Übereinstimmung einer Aussage mit der Wirklichkeit. Wahr ist, wenn Behauptungen mit der Realität übereinstimmen, wenn sie wirklich sind. Allerdings kommt man in unserem Zeitalter der künstlichen Intelligenzen, Deepfakes und Co. bei der Beurteilung, was wirklich, wirklich und damit wahr ist, oft und immer öfters in Schleudern. Zumindest im digitalen Raum. Da lässt sich nicht mehr so leicht sagen, was echt ist. Und auch deshalb gewinnt die analoge Bühne, je digitaler alles um uns herum wird, auch mehr und mehr an Bedeutung. Auf der analogen Bühne gibt es keine Deepfakes. Da muss Farbe bekannt und, wie erwähnt, bar bezahlt werden. Deshalb ist die Bühne auch so ein einzigartiger, unersetzbarer Ort und wird es auch bleiben. Auf der Bühne spüren wir, ob etwas wahr und echt ist. Und vor allem haben wir sehr feine Antennen dafür, ob etwas oder jemand wahrhaftig ist. Wahrhaftigkeit beschreibt im Gegensatz zu Wahrheit unsere Haltung und auch unser Verhalten. Wahrhaftigkeit beschreibt die Art und Weise, wie wir tun, was wir tun, nämlich sehr angebunden an unser Innerstes und eben nicht gefaked, im Einklang mit unserer inneren Stimme, pur, echt. Und dann gibt es da noch ein anderes schönes, großes Wort, das in diesen Reigen großer, wertvoller Worte passt. Einen meiner Leitsätze, den ich immer wieder gerne zitiere, werden Sie wesentlich. Diesen Satz hat Max Reinhardt geprägt. Auf der Bühne sollte man sich auf die Suche nach Wesentlichem begeben. Sollte man wesentlich sein. Und nicht spielen, hat er gesagt. Und das war ihm ein zentrales Anliegen in seinem Theater. Und ich teile dieses Anliegen zutiefst. Als Schauspieler, und ich ergänze, als Bühnenmensch generell, sollte man sich auf die Suche nach wirklich Wesentlichem machen und Wesentlichem einen Raum geben. Wesentlich bedeutet substanziell, zentral, wertvoll, von Bedeutung. Wesentlich sein heißt auch wahrhaftig sein, den Schleier zu lüften und die Maske abzunehmen. Sich auf Wesentliches auszurichten ist eine Entscheidung. Die hat mit der vorhin genannten Frage zu tun, ist das zwingend notwendig? Ist das wesentlich? Worum geht es denn eigentlich? Einen dichten, atmosphärischen Raum zu schaffen, in dem es um etwas geht, ist für mich und meine Arbeit zum Beispiel wesentlich. Und wenn ich wesentlich bin und in meinem Tun etwas Wesentliches sehe, ist es fast selbstverständlich, dabei auch wahrhaftig zu sein. So, und jetzt, bevor es zu schwülstig oder zu heilig wird, genug der Wortklauberei. Wahrhaftigkeit, Wahrheit, wesentlich. Beim Formulieren dieser Episode merke ich, wie schwer das ist, dafür die richtigen Worte zu finden, und mir raucht jetzt auch schon etwas der Kopf. Wie kommt man denn jetzt ganz praktisch und ganz konkret zu mehr Wahrhaftigkeit auf der Bühne? Hier eine kleine Zusammenfassung in 3 Schritten. Der erste Schritt. Und das sollte meines Erachtens das Fundament für jeden sein, der oder die auf die Bühne geht. Der erste Schritt, das ist die innere Haltung. Wahrhaftig sein heißt nach Wahrheit streben, nach Echtheit und eben nicht nach Tarnen und Täuschen. Und diese innere Haltung hat auch ganz grundsätzlich mit unserem Berufsethos zu tun. Und dazu mal die Frage, haben Sie so etwas wie ein Berufsethos überhaupt? Von Konstantin Stanislavski gibt es in seinem schauspielerischen Grundlagenwerk ein eigenes Kapitel über die Ethik des Schauspielers. Auch dieses Kapitel wurde in unserem Ensembleunterricht intensiv besprochen. Und auch das lässt sich wunderbar auch auf andere Bühnenberufe ausweiten. Die Bühne, die Schauspielkunst, auch das Rednerdasein bietet ja eine sehr große Spielfläche für diverse, weniger edle, ja, narzisstische Motive und Verhaltensweisen. Die Bühne kann einen dazu verleiten, in unangenehmem Maße selbstverliebt, eitel, aufgeblasen oder überheblich zu werden, den Bodenkontakt zu verlieren und einen vergessen zu lassen, dass man einer größeren Sache dient. Und das tun wir da vorne. In diesem Kapitel über die Ethik des Schauspielers steht folgender schöner Satz, den sich, wie gesagt, nicht nur Schauspieler und Künstler, sondern auch Rednerinnen und Redner zu Herzen nehmen können, meiner Meinung nach sollten. Der Satz lautet: Lernen Sie, die Kunst in sich zu lieben und nicht sich in der Kunst. Sie sind für das Theater da, nicht das Theater für Sie. Das bedeutet natürlich nicht, dass man Asche auf sein Haupt streuen soll und einem das Ganze nicht Spaß machen darf. Natürlich soll es Spaß machen. Je mehr, desto besser. Und natürlich darf und soll man sich auf der Bühne wohlfühlen und genießen. Aber worum geht es eigentlich? Lernen Sie, die Kunst in sich zu lieben und nicht sich in der Kunst. Sie sind für die Bühne da, nicht die Bühne für Sie. Ein, wie ich finde, wunderbarer ethischer Grundsatz, den man sich irgendwo möglichst sichtbar hinschreiben oder zumindest immer wieder mal vorsagen kann und der eine solide Basis für mehr Wahrhaftigkeit auf der Bühne bietet. Der zweite Schritt zu Wahrhaftigkeit auf der Bühne, der hat mit 2 großen Themen zu tun, über die ich in diesem Podcast schon oft gesprochen habe und auch noch oft sprechen werde, denn sie sind für jeden Auftritt ganz zentrale Themen. Ich spreche von Präsenz und Hingabe. Es ist unsere Aufgabe, es ist unsere Pflicht, unser Handwerk, uns da vorne oder da oben auf der Bühne in einen sehr präsenten Zustand zu bringen und sehr präsent die Bühne zu betreten. Das ist unser Job. Präsenz. Und übrigens auch darüber gibt es eine eigene Episode, eine sehr schöne, wie ich finde. Das ist die Episode Nummer 8 dieses Podcasts. Präsenz hat mit Wachheit zu tun, mit Gewahrsein des Augenblicks, mit jeder Phase und jeder Pore voll und ganz da sein. Nur wenn ich präsent bin, kann ich den Raum füllen. Nur wenn ich präsent bin, nehme ich wahr, was jetzt gerade ist. Und nur dann kann ich mein Publikum und meine Kollegen, Kolleginnen auf der Bühne spüren und mich mit ihm und ihnen verbinden. Nur wenn ich präsent bin, kann ich auch die Atmosphäre im Raum achtsam steuern und gestalten. Und nur wenn ich absolut präsent bin, bin ich auch in Kontakt mit mir und meinem Innersten und kann dann wahrhaftig sein und wahrhaftig handeln. Und nur wenn ich präsent bin, kann ich mich meiner Aufgabe voll und ganz hingeben. Und Hingabe ist immer wirkungsstärker als irgendetwas richtig oder gar perfekt zu machen. Hingabe hat für mich enorm viel mit Wahrhaftigkeit zu tun. Mich mit Haut und Haar und allem, was ich habe und allem, was ich bin, meine Aufgabe, meinem Publikum in diesem Moment hinzugeben, all in zu gehen, sich komplett in die Waagschale zu schmeißen, statt mit angezogener Handbremse und permanenter Selbstkontrolle oder Selbstbewertung sich zu bemühen, irgendeinem Ideal zu entsprechen, um vielleicht etwas Liebe und Bewunderung zu bekommen. Sondern dieses All-In-Gehen, das ist zwangsläufig wirkungsstark. Die Bühne ist ein Ort, an dem wir, wie eingangs erwähnt, eben bar bezahlen müssen. Die Bühne fordert unsere Präsenz, unsere Hingabe. Die Bühne fordert uns mit Haut und Haar. Und ich bin auf vielen, vielen Bühnen in unterschiedlichsten Ensembles und Konstellationen gestanden, habe lange Schauspieler ausgebildet, viele Schauspielaufnahmeprüfungen und Vorsprechen erlebt und kann daher recht gut beurteilen, was auf der Bühne Kraft hat und was wirkt und was eben nicht. Und in meiner Arbeit mit Vortragsrednerinnen und Rednern, mit Vorständen, mit Top-Führungskräften, mit Teams, die viel präsentieren, zeigt sich genau das Gleiche. Hingabe und Präsenz sind immer wirkungsentscheidend. Ein weiterer und mein dritter Punkt zu mehr Wahrhaftigkeit auf der Bühne. Und dazu möchte ich wieder an das bereits angesprochene Zitat von Max Reinhardt anknüpfen. Nicht Verstellung, sondern Enthüllung ist unsere Aufgabe auf der Bühne. Und das hat viel mit dem bisher Gesagten zu tun. Nicht verstellen, enthüllen, pur werden, sein, den Schleier wegziehen und auch sich zeigen. Und das führt in meinen Seminaren und in meinen Coachings fast immer zu der Frage, aus der dann oft eine angeregte Diskussion wird, was denn pur sein genau bedeutet und wie persönlich es auf einer Businessbühne überhaupt werden darf oder kann oder soll. Meiner Erfahrung nach kann es in den meisten Fällen viel, viel, viel persönlicher werden, als sich die meisten Businessmenschen trauen. Ich erlebe immer wieder eine gewisse Angst oder zumindest Sorge, dass man sich als seriöser Businessmensch Blöße gibt und sich schlimmstenfalls lächerlich macht, wenn man sich persönlich und pur zeigt, wenn es zu sehr menschelt, dass man damit vielleicht seine Autorität verspielt und seine für viele Führungsaufgaben durchaus berechtigte und nötige Alpha-Position verspielt. Diese Angst oder Sorge halte ich in den meisten Fällen für absolut unbegründet. Meist passiert nämlich genau das Gegenteil. Man bekommt wesentlich mehr Respekt und Achtung, wenn man sich nah und greifbar macht und auch mal Emotionen zeigt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter folgen einem viel eher und lieber und kompromissloser, wenn sie einen auch als fühlenden Menschen und nicht nur als souveränes, kontrolliertes Führungstier erleben. Natürlich gibt es dafür kein allgemeingültiges Kochrezept und das Maß an persönlichen Geschichten und Emotionen, das muss von Fall zu Fall und von Situation zu Situation achtsam überlegt werden. Als Faustregel würde ich aber dennoch in den Raum stellen, lieber mal zu persönlich als zu professionell. Im Zweifel lieber etwas nahbarer als unnahbarer. Denn Menschen wollen immer mit Menschen zu tun haben. Menschen folgen Menschen. Und ein großes Missverständnis möchte ich zum Schluss auch noch thematisieren. Wahrhaftigkeit, Wirkung, Nahbarkeit, pur sein, sich zeigen, all das hat nichts mit Psycho-Exhibitionismus zu tun. Ich habe eine ganze Menge Rednerinnen und Redner gesehen, die voll Emotionen und völlig ungefragt ihre intimsten Geschichten und ihre tiefsten Abgründe mitteilen, die mit offenen Wunden auf die Bühne gehen und dem Publikum schmerzerfüllt davon berichten. Das mag im Augenblick wirkungsstark sein und lässt uns als Publikum oft nicht kalt, im Gegenteil. Manchmal fließen dann sogar eine Menge Tränen im Saal und alle sind tief betroffen. Nur, was dann? Dann fühlen sich alle schlecht. Bestenfalls bemitleiden wir den oder die da vorne dann und wollen ihn oder sie am liebsten lang in den Arm nehmen und trösten. Und dann? Was dann? Dann bleibt man so zurück und fühlt sich schlecht. Und was haben wir als Zuschauer davon? Wie meine wunderbare Kollegin Sabine Askodom das mal so treffend beschrieben hat, frische, offene Wunden haben auf der Bühne nichts zu suchen. Wenn sie verheilt sind, ist es etwas anderes. Ein Mensch, der auf der Bühne aus der verheilten Narbe heraus spricht und eben nicht aus der offenen Wunde, ist nicht nur viel interessanter, sondern kann naturgemäß auch inhaltlich viel Substanzielleres vermitteln. Denn er oder sie hat dann etwas überwunden und gemeistert und kann jetzt mit seinem oder ihrem Wissen und Erfahrungen andere inspirieren, die vielleicht noch mit offeneren Wunden dasitzen und zuhören und dadurch auch neuen Mut finden und dadurch vielleicht sogar neue Ideen für konkrete Handlungsweisen gewinnen, die aus dem Schlamassel herausführen, auf die sie selbst nicht gekommen wären. Psychostrips haben auf der Bühne nichts verloren. Die gehören zu guten Freunden oder sogar zum Therapeuten. Die Bühne ist zwar immer ein Ort der persönlichen Weiterentwicklung und hat damit als Beiwerk vielleicht auch selbsttherapeutische Effekte. Die Bühne, vor allem aber die öffentliche Bühne, ist kein Ort für Selbsttherapie. Persönlich sein? Ja. Pur sein? Ja. Sich zeigen? Ja. Aber all das aus einer Position der Stärke heraus und mit einem starken Ziel. Die Idee zu dieser Podcast-Episode hatte ich unlängst. Da habe ich für Rednerinnen und Redner einen kleinen Workshop zu dem Thema Wahrhaftigkeit auf der Bühne gemacht. Und zwar im Rahmen der Veranstaltungen, die die German Speaker Association ihren Mitgliedern regelmäßig anbietet. Die German Speaker Association, oder kurz GSA, ist ein wunderbares Netzwerk von Menschen, die sich beruflich auf die Bühne stellen und die reden und die sich eben mit Gleichgesinnten vernetzen und voneinander lernen möchten. German bezieht sich übrigens nicht auf Deutschland alleine, sondern auf die deutsche Sprache. Die GSA gibt es für Deutschland, Österreich und die Schweiz und ist eine der großen weltweiten Organisationen von und für Speaker. Ich bin da seit einiger Zeit Mitglied und ich profitiere enorm von diesem professionellen und sehr menschlichen Netzwerk. Das nur am Rande. Falls Sie darüber mehr wissen wollen, ich verlinke die GSA in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Wenn Sie als Rednerin oder Redner unterwegs sind, dann ist das vielleicht auch ein wertvolles berufliches Netzwerk für Sie. In diesem viel zu kurzen Speaker-Workshop über Wahrhaftigkeit auf der Bühne haben wir versucht, uns ganz praktisch einem wahrhaftigen Auftritt anzunähern. Und auch wenn das nicht immer gleich gelungen ist und wir alle immer wieder in unsere eigenen Fallen und unsere eigenen Klischees tappen, alleine der Versuch, das Bemühen, das Ringen um mehr Wahrhaftigkeit ist etwas zutiefst Berührendes. Und das ist an sich schon enorm wirkungsstark. Wir haben verschiedene Übungen gemacht und wir haben dann versucht, so gut es in dem zeitlich knappen Rahmen möglich war, uns in einem geschützten Raum, unserem Publikum und unserer Aufgabe auf der Bühne wahrhaftig auszuliefern. Und das klingt vielleicht etwas brutal. Sich ausliefern. Aber darum geht es auch. Und das ist mir bei diesem kleinen Workshop wieder einmal so bewusst geworden. Auf die Bühne zu gehen und sich anderen Menschen mit seinem Anliegen im besten Sinne zuzumuten und ihre Aufmerksamkeit geschenkt zu bekommen, ist ein großes Privileg und eine große Verantwortung. Da ist kein floskelhaftes Blabla angesagt. Da geht es um Persönlichkeit. Da geht es um Substanzielles. Auf der Bühne sind wir deshalb dazu aufgerufen, uns mit Haut und Haar als starke und transparente Persönlichkeit, die etwas zu bieten hat, voll und ganz und vor allem wahrhaftig auszuliefern. Und wenn Sie das tun, möglichst kompromisslos und wie gesagt aus der Narbe und nicht aus der offenen Wunde heraussprechen, werden Sie über die Wirkung, die Sie damit erzielen, staunen. Auf der Bühne müssen wir bar bezahlen. Auf der Bühne geht es um Wahrhaftigkeit. Sich auf die Suche danach zu machen, ist ein ständiger Prozess. Sie zu finden und zu unserer Messlatte zu machen, ist unsere Aufgabe da vorne auf der Bühne. Und das war's für diese Episode. Ich wünsche Ihnen viel Freude und gute Erkenntnisse auf der Suche nach Ihrem wahrhaftigen Auftritt. Und ich wünsche Ihnen schöne, wirkungsstarke Bühnenerlebnisse. Wenn Sie Unterstützung bei Ihrer Rede- und Auftrittsgestaltung haben möchten, dann melden Sie sich bei mir. Ich begleite Sie gerne dabei. Von der Konzeption über die Dramaturgie, die Inszenierung bis zum Proben Ihrer Performance. Schauen Sie einfach auf meine Website www.martinschwander.com oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Wenn Sie mehr über Wirkung, Präsenz, Auftrittsgestaltung erfahren und lernen möchten, dann hören Sie doch gerne auch in meine anderen Podcast-Episoden rein. Ein paar sind es ja inzwischen schon. Stöbern Sie auf meiner Website rum oder kommen Sie zu einem meiner Intensivseminare. Alle Links dazu finden Sie in den Shownotes oder eben auf meiner Website. Wie immer freue ich mich auch sehr, wenn Sie diesen Podcast in Ihren Netzwerken teilen oder weiterempfehlen. Und ganz besonders freue ich mich über Ihre persönlichen Kommentare unter podcast@martinschwander.com. Das war's für heute. Machen Sie's gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Martin Schwander.